2009 hat ISB den Standardentwurf Income Taxes
veröffentlicht. Ich glaube, die Vorgeschichte brauchen wir alle nicht mehr.
Gut, auf jeden Fall handelt,
die können
sich,
wir uns
um
sparen.
Handelt sich um eine Ergänzung zu dem bestehenden IS-12. Und der Exposure Draft, der am 30. September veröffentlicht wurde, beschäftigt sich nur mit einem Aspekt des IS-12, und zwar mit Recovery of Underlying Assets. Es geht darum, dass normalerweise werden als Measurement ist erst vorgesehen, entweder wird der Assets durch Verbrauch oder durch Verkauf gemessen, und es ist eine Klarstellung, oder der Standardentwurf spricht von einer Ausnahme von dieser Regel, dass bei bestimmten Vermögenswerten als Ausgangsbasis die quasi die Verkaufannahme getroffen wird. Und es handelt sich vor allem als Finanzinvestition gehaltene Immobilien um bestimmte, nach IAS 16 für immaterielle und materielle Vermögenswerte, die dem Revaluation Model quasi unterliegen. Also bei diesen Assets soll diese Annahme getroffen werden und entsprechend die Ausnahme dann bei der Bewertung vom IAS 12. Vielleicht noch zu der Ausnahme. Der Standard spricht von einer Ausnahme. Nach einigen Diskussionen mit dem ISB-Manager und auch EFRAG-Manager, der ISB-Manager hat erklärt, es ist nicht wirklich eine Ausnahme, es ist eine Klarstellung für S12. Es ist vielleicht nicht so treffgründig da formuliert worden in dem S12. So, das zu dem. Und in dem Exposure Draft sind einige Fragen gestellt. Die habe ich Ihnen auf der Folie auch dargestellt, auch mit der...
Bevor wir zu den Fragen gehen, nur noch mal zur Klarstellung. Das ganze Thema resultiert doch nur oder birgt nur das Problem in sich, wenn ich unterschiedliche Steuersätze habe bei Verkauf oder Nutzung. Korrekt?
Ja, bei Verkauf habe ich Steuersatz von 0. Ja. Bei Use nicht. Und dann entstehen temporäre Differenzen, die quasi auf die latente Steuer gebildet werden.
Oder auch umgekehrt.
Nur das generelle Problem. Meine Frage ist eigentlich, gibt es noch ein anderes Feld, wo das eine Rolle spielen könnte? Oder ist es tatsächlich nur der Fall, wenn ich die unterschiedlichen Steuersätze habe? Es ist mehr eine Frage der Beschäftigung, über was muss man nachdenken. Aber ich habe verstanden, es ist... Auch EFRAG schreibt es so vom Verständnis her, es ist nur dann, wenn ich unterschiedliche Steuersätze habe.
Vielleicht allgemein eine unterschiedliche Besteuerung.
Ich auch so sehen, denn eine
Capital Gains Tax. Das kann ja auch steuerfrei oder eine Extrasteuer oder ähnliches, deswegen allgemein eine unterschiedliche Besteuerung.
Im Sinne von Income Taxes, weil nur das betrachten wir bei IAS-12.
Korrekt? Ja. Aber eine Capital Gains Tax ist eine nicht straightforward Einkommensteuer, aber eine, die sich halt auswirkt, weil der Steuersatz auf bestimmte Transaktionen nur begrenzt ist.
Ja. Und das Problem wurde auf die Tagesordnung gebracht, weil in Hongkong vor allem, aber auch in Singapur, oft die Gebäude quasi nicht, oder Grundstückgebäude nicht verkauft werden, sondern geleased werden, und dass die Leasing läuft dann über 50 Jahre, manchmal auch auf 99 Jahre. Also das wird einfach eine andere Politik betrieben. Und sie haben bestimmte Probleme dann mit dieser Vorschrift, dass sie darauf temporäre Differenzen bilden müssen, dann entsprechende Tax Liabilities einsetzen müssen, wo quasi keine Steuern irgendwann mal zu zahlen sind. Vielleicht im Hintergrund.
Und ich sehe es richtig, dass dann Jochen, das erste ist das die Situation. Das zweite ist, der Hintergrund war, dass die Leute sagen, das ist schwer, heute zu sagen, was ich mit dem Ding künftig tun werde. Ja. Beginnt der Punkt, an dem ich dann ein bisschen verloren wurde, warum die Schwierigkeit, das zu überlegen, was ich denn künftig damit tun werde, damit zu tun hat, ob ich das Wahlrecht in IAS 16 zur Fair-Value-Bewertung ausgeübt habe oder nicht. Das ist das, was ich nicht verstehe, denn das ist für mich, wenn ich überlege, ich schaffe da ein Haus, was mache ich denn mit dem jetzt? Verkaufe ich das eher oder nutze ich das eher? Hat doch nichts damit zu tun, wie ich mein Wahlrecht nach IRS 16 ausgeübt habe. Und deswegen ist in dem Moment, wenn ich herkomme, was ist es und warum hat man das Ganze gemacht? Und dann kommt das, was hat man gemacht? Die Brücke kriege ich nicht gebaut.
Doch, insofern, wenn ich Anschaffungskosten habe, tut sich zunächst mal nichts auf den voraussichtlichen Erlös, weil ich bei den Anschaffungskosten, ich habe 100 und ich habe 100 und ich habe 100 und ich kann irgendeinen Steuersatz auf 100 ansetzen. Wenn ich anfange, diese 100 über 50 Jahre langsam auf 500 heraufzuwerten und die mit dem Steuersatz multipliziere, kommt da eine etwas größere Verbindlichkeit raus, als wenn ich immer nur die 100 mit dem Steuersatz multipliziere und daraus, dass ich eben einen im Zweifel deutlich nur eine Richtung gehende Fair-Value-Änderung habe, antizipiere ich ja schon meinen irgendwann mal zu versteuernden Erlös und belege den dann schon mit dem Steuersatz, sodass ich dadurch diese große Passivzahl kriege.
Es unterstellt, dass die für Taxes anzusetzen sind. Das heißt also, dass ich einen Unterschied habe zwischen der Steuerbilanz und der handelsrechtlichen Bilanz oder der IASB-Bilanz. Und die gehen davon aus, nachdem das Steuerrecht in der Regel auf Kosten basiert ist, dass es dann regelmäßig zu Unterschieden kommt, wenn ich nach IAS eine Fair-Value-Bewertung unterstelle.
Dann ist es aber doch so, wenn ich die Regel jetzt allgemeiner fassen würde, dann gäbe es Situationen, in denen sie sich nicht auswirkt und andere Situationen, in denen sie sich auswirkt. Weshalb ich aber eine Beschränkung, sie gilt nur für das, was remeasured ist, dann eigentlich nicht erforderlich wäre, weshalb ich sie immer noch nicht verstehe. Ja? Denn wenn ich die Bedingung rausschmeißen würde und das, was ihr gesagt habt, richtig ist, dann wird es bedeuten, es gibt Situationen, in denen macht es eigentlich gar keinen Unterschied. Und es gibt Situationen, in denen macht es einen Unterschied. Und das ist hier diejenige, immer unter der Maßgabe, wo das Steuerrecht ist. Das erklärt mir aber immer noch nicht, warum ich diese Bedingung oder diese Einschränkung reingenommen habe.
Ich kann das nur teilen, ich verstehe es auch nicht. IAS 12 lässt es ja offen, beziehungsweise sagt, so wie du das erwartest, sollst du es machen, entweder nach Use oder nach Sale. Und wenn ich jetzt überlege, und Hongkong kann ich gut verstehen, die wollen auf der einen Seite den Wert immer zeigen. Ich glaube nicht unbedingt, dass damit eine Veräußerung geplant ist, weil wenn ich es recht verstehe, so viel veräußern können die gar nicht. Die haben da andere Probleme in Hongkong, wo das gar nicht so geht, dann muss ich sagen, auch wenn das schwierig ist einiges im Leben und im Accounting, dann müssen sie halt eine Einschätzung vornehmen, ob sie es nutzen oder ob sie es irgendwann veräußern und dementsprechend berechnen. Ich finde auch, die Argumentation ist schwierig und so weiter, verstehe ich nicht sogar, aber dem gegenüber steht, dass wir hier meines Erachtens eine ziemliche rule-based Regelungen einführen wollen, dass derjenige, der Fair Value macht für Investment Properties, weil er es halt als Investment Properties betrachtet, was ja nicht heißt, er muss es am nächsten Tag veräußern, muss er dann automatisch auch die Fair Taxes so berechnen. Ich würde offen gesagt gar nichts machen, sondern bei IRS 12 lassen. Und das ist sicherlich für etwas schwieriger für die, die in der Situation sind, aber das kommt auch etwas daher. Und das Problem mit dem Steuersatz, ja, macht es etwas schwieriger, aber meines Erachtens nicht unlösbar. Und die müssen Best Estimates darüber machen, was sie mit ihren Immobilien machen.
Das heißt, weder Exception noch Rebuttable Presumption, maximal ein 1, 2, 3, 4, 5 Zeiler in Form von Guidance, maximal.
Besonders gefährlich finde ich in dem Zusammenhang, dass offensichtlich die Vorstellung besteht, dass es ja nur eine Klarstellung ist, was ich überhaupt nicht so sehe.
Also genauso wie in dem F-Rag, ersten Draft, was ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe, Sie haben vielleicht nicht so glücklich bei ISB den Scope gewählt, weil Sie auch IS 16 da reingezogen haben, Intangible und Tangible nach diesem Revaluation Modell. Und wenn man nur sich auf Investment Properties konzentriert und schaut, wie im Zusammenhang mit SIC 21, wo man sieht, dass es so unterschiedlich behandelt wird, je nachdem, ob ich das verkaufe oder langfristig verliese, dass ich da zu total unterschiedlichen Ergebnissen komme. Und besonders in Hongkong, wo man das eher verliest langfristig als verkauft, hat man diese riesigen Differenzen in der Bilanz, auf die man latente Steuer bildet. Und sagen wir, die würden nie und nimmer zu echten Steuern führen. Und dann ist die Frage, ist das sinnvoll oder nicht? Soll man das irgendwie für die klären, eine Ausnahme überhaupt, oder nicht Ausnahme, aber eine Guidance in IAS 12 oder in den SIG oder mit IFRIC erlassen oder nicht erlassen?
Und genau da ist man nicht weitergekommen, sonst wäre man ja nicht im ID gelandet.
Aber dass ich Investment Property und Aufwertungsvarianten von 16 und 38 zusammennehme, halte ich für absolut offensichtlich, denn Fair Value ist Fair Value. Wie der Fair Value in irgendeinem Comprehensive Statement of was auch immer verbucht wird, hat mit der Steuerkonsequenz im Zweifel ja nichts zu tun, denn wie meine G&V aussieht und wie lang die ist und ob die das dann in der unteren oder oberen Hälfte hat, das hat ja mit Steuern nichts zu tun, sondern ich habe doch beide Male das Phänomen, dass ich mich von den Kosten löse und mit der tendenziell Aufwertung in eine Richtung sozusagen schon den Tageswert und den potenziellen Veräußerungswert vorwegnehme. Und das ist egal, ob das 40 oder 16 oder 38 ist.
Ja, soweit wenn man, also so wie ich es verstanden habe, Sie gehen dann von der von den Depressionen, dass zu einem Vermögenswert, sagen wir nach 16, wäre dann zum quasi Verkauf bestimmt. Und wenn das etwas nach 16 oder noch 38 ist, sind es langfristige Assets und Sie sind nicht unter, dann fallen Sie nicht über IFRS 5, das wäre dann quasi der Fall, sondern wenn per se, wenn Sie unter 16 oder 38 bilanziert sind, werden Sie ans langfristige Vermögenswerte zur Nutzung vorbestimmt und nicht zum Verkauf, sonst wären sie umklassifiziert. Und daher ist es ein bisschen Bruch in dem Idee, dass Sie da eine Annahme treffen für IAS, die von anderen Voraussetzungen ausgehen.
Das ist richtig, aber IAS 40 und 16 und 38 passen in eine Kiste.
Bewertung ja, aber Vorbestimmung also nicht.
Ist doch für uns
Investment Property ist da auch im Prinzip.
Es ist ja eigentlich für uns total irrelevant, weil wir es sowieso ablehnen, ob das jetzt in eine Kiste passt oder nicht.
Nun, aber es ist die Frage, ob man sich auf die Diskussion um den Scope einlässt oder nicht. Nach meinem Dafürhalten ist der Scope, wo er ist. Und,
aber auch in der Diskussion um den Scope kann man durchaus anmerken, das, was Christoph ganz am Anfang gesagt hat, die Brücke ist nicht unbedingt die logischste Brücke. Weil wenn ich kann auch sehr viele Deferred Tax Unterschiede haben, wenn ich mich innerhalb eines Kostenmodells bewege zwischen Steuerbilanz und IFRS. Also das Problem habe ich dort genauso, wie wenn ich eine Revaluierung zu Fair Value mache.
Es sind nur die größeren Zahlen, die dabei rumkommen.
Ich meine, hier wird, glaube ich, einfach eine unzulässige Annahme getroffen, dass jeder Fair Value-Bilanzierung die potenzielle Veräußerbarkeit einfach anhaftet. Und das ist schlicht und einfach nicht sachgerecht.
Ist
gar
nicht. Ja. Nee, ist auch keine Bedingung. Nee, ist 16.
Wollen wir jetzt die Frage?
Ich glaube, das Problem, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Problem bei denen, die haben so ein Gebäude, das vermieten sie und gleichzeitig steigt das die ganze Zeit im Wert. So. Jetzt haben sie das, die Mieteinkünfte, da ist klar, diese Mieteinkünfte habe ich zu versteuern. Jetzt nehmen wir mal an, der Verkauf ist steuerfrei. Jetzt ist dieser Wertzuwachs ja eigentlich etwas, was irgendwann, wenn dann durch einen Verkauf realisiert wird. So, eventuell auch künftig durch höhere Mieten. Jetzt müssen die sich hinstellen und sagen, wie viel glaube ich denn kommt später durch Miete und wie viel kommt durch Wertanstieg? Ja. Und das ist ein Schätzproblem, was viele anderen in anderen Bereichen auch haben. Aber es ist ja auch so, dass das IASB an manchen Stellen denkt, das kann ich immer schätzen, an anderen Stellen merkt, das geht gar nicht.
Dann vielleicht nochmal, wollen...
Darauf haben Sie sich auch eingelassen. Die kommen immer mit dem gleichen Thema.
Und in dem Moment, in dem ich das Gebäude verkaufen will, dann ist der Umsatzrealisierungsstandard und dann ist ein Standalone Sales Price und den kann ich wieder auf jeden Fall schätzen, laut IASB.
Möchten wir die ganzen Fragen durchgehen oder möchten Sie nur ein einseitiges oder zweiseitiges Brief, in dem Sie schreiben, dass Sie mit dem vorgeschlagenen Idee nicht einverstanden sind und warum Sie nicht einverstanden sind?
Ich bin noch ein Stück davor. Wollen wir überhaupt schreiben? Wir können auch nichts machen.
Ich würde schreiben, weil ich die Regelung als solche aus den erwähnten Gründen nicht gut finde, dass man so eine Regelung jetzt hier einbaut für etwas, was sicherlich unbestritten schwierig ist, aber es gibt, wie gesagt, ich will mich nicht wiederholen, noch andere Schwierigkeiten, würde dann aber trotzdem, so haben wir das meistens auch gemacht, das heißt eigentlich sagen, bitte gar nichts machen, allerhöchstens Guidance, aber wenn du, dann geben wir dir trotzdem, also wir sollten die Fragen beantworten, meine ich, das finde ich ist die bessere Lösung.
Ich muss zugeben, ich komme ein bisschen aus einer anderen Richtung. Ich bin ein Fan davon, dass die Accounting Standards mir sagen, was ich tun soll, wenn ich etwas nicht vernünftig schätzen kann. Ja, dass also für diesen Fall etwas vorgesehen ist. Deswegen ist das auch für mich richtig, dass man an der Stelle sagt, wenn ich das nicht schätzen kann, dann Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Ich hätte das Ganze aber, und das kann ruhig so eine pragmatische Regel sein, dann nimm an, es ist so rum oder nimm an, es ist so rum. Was ich nicht unterstütze, ist zu sagen, das gilt aber jetzt mal nur in bestimmten Situationen. Wenn du jetzt durch Business Combinations das hast und den in IAS 16 das nicht anwendest, dann hast du Pech gehabt. Du magst zwar genau dasselbe Schätzproblem haben, aber dir geben wir diese Vereinfachung jetzt nicht. Das ist das, was ich nicht verstehe, was auch für mich überhaupt nicht zu einem Principle-Based Standard schreibt. Aber eine grundsätzliche Regel, dass man sagt, wenn diese Grundsatzgeschichte, du musst schätzen, ob so rum oder so rum kommen wird, wenn man sagt, du kannst es nicht vernünftig schätzen, dann mach bitte das und das. Und da ist so eine Rebuttal Presumption ganz schön, da bin ich schon dafür. Nur der eingeschränkte Anwendungsbereich, der ist für mich nicht nachvollziehbar, warum diese Schwierigkeiten nur dort auftreten sollten. Und deswegen bin ich mit dem eingeschränkten Anwendungsbereich nicht einverstanden. Jetzt aber einfach sagen, mach gar nichts, da bin ich nicht dafür, denn dann lässt man die Leute an der Stelle im Regen stehen. Und wir sind an vielen anderen Stellen, sagen wir schon, wir möchten gern auch Regeln haben für den Fall, dass es nicht vernünftig schätzbar ist, weil wir nicht der Ansicht sind, dass alles vernünftig schätzbar ist.
Das Problem, wenn ich das richtig verstehe, ist hier aber, dass gar nicht erst gefragt wird, kannst du denn schätzen oder nicht, sondern dass sofort hergegangen wird, in dem Fall kannst du nicht schätzen und deswegen musst du. Und da würde ich mich auf jeden Fall dagegen.
Da bin ich auch bei dir. Was ich hier gerne hätte, wäre eine Regel für den Fall, dass ich sage, ich kann es nicht vernünftig schätzen. Und das muss aber eine generische Regel sein, die nicht nur für bestimmte Anwendungsfälle gilt, in denen es wahrscheinlich ist, dass es schwer ist zu schätzen.
Jetzt sind wir schon in der Solution fast drin. Dann bin ich gerade nicht für diese Lösung einfach, sondern würde ich eher sagen, wenn du es nicht schätzen kannst, genau zu welchem Zeitpunkt, dann nimm das, was more likely than not ist, über die nächsten Jahre. Und ich glaube gerade in Hongkong, die Immobiliengesellschaften machen sehr wohl Untersuchungen über alles Mögliche. Und dann können sie von mir aus sagen, ich gehe davon aus, ich verkaufe in den nächsten 10 Jahren nicht. Und dann sollen sie halt dementsprechend nicht zum Verkaufswert nehmen. Und wenn sie sagen, ja, da ist eine hohe Chance, oder more likely than not, der ist verkauft, dann sollen sie Veräußerung nehmen. Aber ich würde hier weder jetzt so entscheiden, schwarz oder weiß, das heißt, du musst so oder so machen. Das finde ich ist überhaupt keine Lösung. Wenn eine Hilfestellung und Simplification, aber nicht, du musst dann das machen. Und dann, ich bin kein Experte auf dem Hongkong-Immobilienmarkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jede Woche die Wolkenkratzer da den Eigentümer ändern, vor allem, weil die ja Land gar nicht in Besitz haben, nach meinen Kenntnissen. Ne?
Umso häufiger wechseln die einzelnen Etagen. Aber dann kommen wir nochmal darauf zurück. Ich bin nicht dafür, dass wir jetzt durch die einzelnen Fragen gehen, denn unsere Lösung löst sich tendenziell so weit von dem Vorschlag, dass die einzelnen Fragen uns nur abhalten.
Nicht mit Jochen einer Meinung. Weil ich glaube, dieses mit dem, wenn du nicht schätzen kannst, dann schätz mal. Und das ist so ein bisschen, wenn du nicht schätzen kannst, dann schätz mal, weil more likely than not ist genau die Schätzung. Ja? Und deswegen ist es für mich ist es wirklich sozusagen, wenn ich es nicht verlässlich schätzen kann, dann eine rebuttable presumption. Und mehr als diesen Satz nicht. Ja, keine Einschränkung auf irgendwelche Fälle, gehen schon mal davon aus, dass das nicht schätzbar ist, sondern einfach nur, wenn du nicht vernünftig schätzen kannst, dann rebuttable presumption, das A oder B.
Soll das für Vermögenswerte, die nach Fair Value bewertet werden, gelten oder prinzipiell für alle?
Ohne Einschränkung.
Ohne Einschränkung. Ohne also Anschaffungskosten und Fair Value.
Ohne Einschränkung. Das würde ich in dem Schreiben auch begründen, nämlich damit, dass die Schwierigkeiten der Schätzung und auch die Sache Auswirkungen, also die Schwierigkeit des Schätzen nichts damit zu tun hat, wie ich das Ding bilanziere, erstens, und das wurde die Auswirkungen nicht allein in der Fair-Value-Bewertung sind, sondern auch bei At-Cost-Bewertung kommen kann, zum Beispiel im Falle von durchgeführten Business-Combinations, in denen sich die Kosten nun mal geändert haben, anders sind als in der Steuerbilanz.
Haben wir damit alle Klarheiten beseitigt?
Dann nehme ich an, dass die Mehrheit ist für den Vorschlag von Herrn Hütten, oder? Ich meine, Herr Papp ist dagegen, das habe ich verstanden. Gut. Ein Schreiben mit dem Vorschlag von Herrn Hütten und werde ich Ihnen zumelden. Die Kommentierungsfrist endet am 6. November, daher wird das nicht nochmal an einer Ratssitzung besprochen, sondern Umlaufverfahren. Einverstanden?
Vielen Dank.